einem Gesicht leicht nervös wird, den kann ich beruhigen. Der Heinz und ich haben einen Inside-Witz so zwischen uns beiden und wir vergleichen immer unsere Predigtlängen. Und da wir beide ab und an mal ein bisschen überziehen von den eigentlich gewünschten 35 maximal, hoffe ich, dass es heute nicht so weit kommt und ich bei den 50 bin, wie schon manchmal. Nein, ich freue mich. Schön, dass wir hier sind, gemeinsam beten und fasten. Und ich hoffe, ihr seid hungrig. Ich hoffe wirklich, dass ihr hungrig seid nach dem Wirken und dem Sprechen Gottes. Ich habe die letzten Tage, eigentlich Wochen oder Monate, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr habt ein Thema auf dem Herzen, euch bewegt was und ihr haltet es fast nicht mehr aus. Und ihr denkt nur, Gott, einfach jetzt Bibelvers, schick mir eine SMS, mach irgendwas, schick mir jemand in der Stadt. Und es ist wie so richtig Hunger haben. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal richtig Hunger hattest, aber ich habe Hunger nach dem Sprechen Gottes, nach dem Wirken Gottes. Und ich bin gespannt, was er heute zu dir spricht, was er heute zu uns spricht während dieses Gottesdienstes. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das habe ich schon beim letzten Gottesdienst mitgebracht. Da steht von Spurgeon, unsere Fasten- und Gebetszeiten sind in der Tat große Tage. Nie steht das Himmelstor weiter offen, nie sind unsere Herzen der Herrlichkeit näher als dann. Ich weiß nicht, mit welchem Bewusstsein du diesen Tag begehst. Ob er dich nervt, das kann sein, weil du gern traditionellen Gottesdienst, ich weiß, auf was ich mich einlasse, jetzt muss ich hier zu einem Tisch gehen und so, schwierig, möchte ich nicht. Aber wenn wir dem folgen, wenn wir dem glauben, wenn wir glauben, was für eine Kraft dahinter steckt, was da drin steckt, nie sind unsere Herzen der Herrlichkeit näher als dann. Das ist nicht die Bibel, das ist Spurgeons Meinung. Aber ich kann dem viel abgewinnen. Und ich hoffe drauf, dass wir den Tag, den Gottesdienst heute so begegnen. Und wenn es bis jetzt nicht so war, dann darf ich dich ermutigen, mit der Haltung ranzugehen. Und der Heinz hat es erklärt, dieser ganze Gottesdienst ist durchzogen von einem Gebet. Und ich möchte, dass ihr euch das nochmal ganz kurz versinnbildlicht, was das bedeutet hat. Jesus weiß, was auf ihn wartet. Jesus weiß, was kommen wird. Er ist fertig mit dem Abendmahl. Er schickt Judas weg, um das zu tun, was Judas tun will. Und er nimmt sich die Zeit zum Gebet. Und die meisten von uns, ich glaube keiner, weiß, wie das ist, zu wissen, am nächsten Tag werde ich sterben. Was wäre euer Gebet? Was wäre mein Gebet? Für was betet Jesus, wo er nochmal alle beisammen hat, wo die emotionale Achterbahn noch nicht ist? Aber ihr müsst euch vorstellen, Jesus, er steht vom monumentalsten Ereignis der Geschichte. Gott gibt seinen Sohn. Jesus stirbt für uns am Kreuz und er steht wieder auf. All das Reden, all die Reden, die davor kommen in Johannes, da gibt es Kapitel, Abschiedsreden, alle Ankündigungen, alles mündet quasi auf diesen letzten gemeinsamen Moment aller Jünger. Danach geht es in den Garten Gethsemane und sie schlafen ein. Da ist nicht mehr so viel Gemeinschaft. Dann wird er festgenommen. Und ich hoffe, dieses Gebet wird widerhallen in unserem Gottesdienst und in jeder Pore unseres Herzens. Und wenn wir dieses Gebet lesen, heute Morgen oder Nachmittag oder irgendwann mal, dann dürft ihr es wirklich umformulieren und sagen, das, was du getan hast, dafür bin ich dankbar. Und das, wofür du betest, Jesus, dafür möchte ich auch beten. Dafür möchte ich auch bitten. uns eins machen mit dem Gebet. Und es ziehen sich verschiedene Bänder durch dieses Gebet. Und eins davon möchte ich rauspicken. Und es findet sich in einem Vers, der super schwierig ist. Ich empfinde ihn als super schwierig. Und es bündelt sich in einem Vers, auf den wir nachher zu sprechen kommen. Aber das Thema, das Band, das ich rauspicken möchte, ist das der Herrlichkeit. Und wenn wir uns anschauen, wie ist dieses Gebet strukturiert, was passiert dann, dann ist das vielleicht unser erstes Learning heute Morgen, unser erster Impuls. In welche Richtung denkt Jesus in diesem Gebet? Was ist ihm wichtig? Und was ist mir wichtig? Erster Realitätscheck. Jesus betet für sich selbst. Er betet für seine unmittelbaren, umgebenden Jünger und er betet für alle weiteren. Wir als Gemeinde machen eigentlich in regelmäßigem Zyklus immer folgende Themen durch. Es geht ab, um die Beziehung zu Gott, nach oben. Es geht um uns als Gemeinde. Und es geht um diesen Ruf nach draußen, out. Jedes Jahr so ein Schwerpunkt. Das haben wir nicht erfunden. Man findet es in der Bibel überall. Und Jesus strukturiert auch so sein Gebet. Er geht zuerst um seine persönliche Beziehung zu seinem Vater. Ich habe euch Verse mitgebracht, um das nochmal deutlich zu machen. Da steht, Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Wenn wir uns diese Herrlichkeit anschauen in diesem Gebet, was bedeutet Herrlichkeit? Das Ansehen, die Stellung und der Rang Gottes, wer er ist. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Wer ist Gott? Der Schöpfer, der liebende Vater, der gerechte Richter, der barmherzige Gott. Welche Pracht und Glanz und Schönheit und Stärke und Kraft und Größe, Hoheit und Majestät, das ist Herrlichkeit. Mit welcher Kraft Gott auftritt. Und später sagt Jesus in Vers 5, lass nun an mir die Herrlichkeit wieder sichtbar werden, die ich hatte, als ich bei dir war. Das ist das, was Jesus aufgegeben hat. Stellung und Schönheit und Pracht und Glanz und Majestät. Bevor die Welt geschaffen wurde, war er so. Und er hat sich erniedrigt. Christus-Hymnus, Philippa, wunderschön. Und dann schreibt Paulus, und er wird überhöht werden. Jesus betet, dass er das Alte zurückkriegt und Gott gibt ihm noch obendrauf. Er hat noch mehr. Und weiter geht's wieder mit Herrlichkeit. Da steht vor allem in Vers 10 wichtig: Alles, was mir gehört, gehört auch dir und was dir gehört, gehört auch mir. Und dann spricht er zu seinen Jüngern, betet für seine Jünger, durch diese Menschen wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bleibe ja nicht länger in der Welt, ich komme ja zu dir, aber sie bleiben in der Welt, heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündet habe. Dann gehören sie zusammen und wir sind untrennbar. Die Jünger, seine Nachfolger, sie machen die Herrlichkeit Jesu sichtbar. Die Stärke, die Majestät, die Schönheit. Das Anliegen Jesu in diesen Versen, in der Gewichtsverteilung, ist vielmehr Jünger. Wie geht es den Jüngern? Jesus, Gott, schau, Vater, schau nach den Jüngern. Er denkt in dieser Situation mehr an seine Jünger wie an seine eigene Zukunft. Er stirbt nächsten Tag, er weiß, was kommen wird und doch schaut er um seine Leute. Das ist was, was wir mitnehmen dürfen. Er legt es uns ans Herz. Heiligung, Einheit. Darauf sollten wir ein Auge haben. Und der dritte Punkt, Jesus schaut nach den Neuen. Jesus hat alle im Blick, die noch dazukommen. Es gibt so ein schönen Vers in der Offenbarung, 7, Vers 9, da steht, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und sie riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Wenn Jesus sagt, ich bete auch für alle weiteren, dann hat er einen Blick in die Ewigkeit, ans Ende der Zeit, wo er sieht, eine Herrscher in weiß gekleidet. Für die bete ich alle. Und das bedeutet, er betet auch für dich und mich. Der zweite Teil, der war für Petrus und Johannes und Jakobus und alle um ihn rum, Thaddäus und wie sie alle hießen. Aber hier in diesem letzten Teil, da betet Jesus für uns, die noch hinzugetan werden. Und wir dürfen auch den oberen Teil für uns nehmen, weil er für uns relevant ist und weil wir genauso ihm nachfolgen wie die anderen Jünger. Aber das ist ein Gebet, wo Jesus dich im Blick hatte. Wo er dich im Blick hatte. Und er denkt nicht nur persönlich, sondern auch im Kontext. Was brauchen diese Menschen in Zukunft, in dieser Zeit? Was sollen sie sein? Wie sollen sie sein? Und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen, Vers 17. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Für sie gebe ich mein Leben hin und gehöre so ganz zu dir. Dann gehören auch sie ganz zu dir und leben in der Wahrheit. Ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein, dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und jetzt der Schlüssel, spannende Schlüsselvers. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar sind. Und dann, daran soll diese Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Ich will, dass sie dort mit mir sind, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Wisst ihr, wie kraftvoll das ist, was Jesus hier betet? Und was er verspricht und was er zusagt? Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, sagte er. Wir haben sie erhalten, damit eine Welt erkennt, das ist Gottes Herrlichkeit. Und es macht einen Bogen über die Zeit hinweg und wird vollendet am Ende der Zeit, wenn wir in voller Herrlichkeit bei ihm sind. Aber warum gibt er uns die Herrlichkeit? Damit wir daran erkannt werden. Ich frage mich oft, was machen wir hier eigentlich? Macht es Sinn, was wir hier machen? Ist das das, was Gott von Gemeinde möchte? Und wenn ich das Gebet Jesu lese und das, worum er bittet, das, was er für uns will, dann kommt immer wieder, in jedem Teil kommt vor, Einheit, Liebe und die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir, dass sie eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt
und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.
Einheit, Liebe, Herrlichkeit. Und ich frage mich, sind unsere Erkennungszeichen A, deutlich genug und B, zeigen sie auf Gott hin? Anders sein als die Welt drumherum, das reicht nicht. Ich sage es nochmal deutlich. So ziemlich jede Gruppierung kann sich abgrenzen. Jede Gruppierung kann die Türen zumachen und sagen, wir sind abgeschottet von der Welt. Ich bin anders. Das können die Punks, bei denen sieht man es sehr deutlich. Das kann so ziemlich jede Modeerscheinung, das kann so ziemlich jede Sekte. Anders sein reicht nicht. Das macht jede Religion und sehr viele deutlicher und klarer als wir. Die Frage ist doch, zeigt meine Besonderheit und meine Andersheit das Stückchen Herrlichkeit, das in mir ist, das Jesus mir gegeben hat, zeigt es auf Gott hin? Das ist doch die spannende Frage. Bin ich Jesus zum Verwechseln ähnlich? Das ist mein Ziel. Dass Leute rumrennen und denken, Jesus, nee, doch, Niklas. Wir hatten diese Woche Kindergeburtstagsparty und damit schließe ich schon. Und so mit Piraten und Schatzsuche und allem drum und dran. Und als es Essen gab, hat ein Kind gesagt, ist es halal? Ist da kein Schwein drin? Ist es rein für mich? Und er hat auch gleich die Erklärung mitgeliefert. Der Gott, an den ich glaube, der möchte nicht, dass ich Schwein esse. Und ich fand's so gut. Ich fand's so gut. Das machen die Juden auch so. Aber das ist ein sichtbares Verhalten, das auf Gott hin zeigt. Verstehe mich nicht falsch. Ich genieße die Freiheit bei den Speisen, all den Schinken und die Würstle. Aber ich frage mich schon, erkennt man uns? Und wenn ja, erkennt man Gott an uns? Wenn es seine Herrlichkeit ist, wenn er es ist, der uns vereint. Vater, schau, so und so, ich bin in ihnen, wir sind eins, wir sind verbunden. Die Welt soll sehen, sie gehören zu mir. Sie sind mir zum Verwechseln ähnlich. Und es gibt so viele Dinge, zu denen wir berufen sind, viele Merkmale, die wir haben dürfen. Und in letzter Zeit stolper ich immer wieder über das eine Merkmal, das auch Jesus im Gebet erwähnt. Und da steht, jetzt aber komme ich zu dir, ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Jesus spricht im Kontext seines Todes über Freude. Und erinnert hat mich das alles, die Herrlichkeit und die Freude, an diesen Vers. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Auch wir nicht. Und trotzdem liebt ihr ihn. Tun wir. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Das trifft auf die Philipper, auf die Gemeinde, an die Petrus schreibt, als auch auf uns zu. Und jetzt Realitätscheck. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Es scheint auch, als wäre Freude ein Teil von Herrlichkeit. Jesus spricht, ich habe meine Herrlichkeit weitergegeben, dass sie eins sind. Ich ihnen bin. Erfüllende Freude. Und ich bete für dieses eine Merkmal heute. Das ist das, was ich auf dem Herzen habe für diesen Sonntag. Erfüllende Freude, jubelnde Freude, die künftige Herrlichkeit, die in Jesus ist, von Anbeginn der Zeit von Gott umstrahlt. Und ich möchte noch beten mit uns, ihr dürft gerne aufstehen dazu. Jesus, ich danke dir für dein Gebet. Ich danke dir für dein Anliegen. Ich danke dir dafür, dass du dir Zeit genommen hast, bei allem, was dich erwartet hat, für uns zu beten. Ich danke dir für den Segen, der über Generationen und Generationen in diesem Gebet liegt. Ich kann es mir gar nicht ausmalen, was alles dadurch ermöglicht wurde. Und Jesus, ich danke dir für deine Herrlichkeit, die du uns weitergegeben hast, die sichtbar wird an uns. Ich danke, dass du uns für würdig und wertig genug erachtest, dass wir das tun dürfen. Und ich bete, Jesus, dass du uns schärfst, dass wir zu strahlenden Jubelfeuer werden dürfen für dich und deine Sache. In unseren Gottesdiensten und in unserem Leben. Dass wir vor Freude strahlen dürfen für dich. In Jesu Namen bete ich das. Amen.